Ja, guten Morgen. Ich freue mich, dass ich heute wieder hier sein kann. Wir haben festgestellt, es ist schon fast 2 Jahre her. Beim letzten Mal, 2020, haben wir uns ein bisschen über die Bundesschlüsse unterhalten und in die Bibel reingeschaut. Vielleicht erinnert ihr euch. Heute geht es an einer anderen Stelle weiter, aber ich möchte erstmal mich und ein bisschen unsere Arbeit vorstellen. Das hat die Xenia mir mit aufgetragen. Also mein Name ist Tobias Krämer. Ich war jahrelang Pastor im Gospelforum in Stuttgart. Ich habe dort die Akademie mit aufgebaut, in den Bibelschulen unterrichtet, den Seelsorgebereich geleitet und ein großes Gebiet mit vielen Menschen und Hauskirchen und Rangerstämmen. Und 2013 ging es dann weiter. Da kam ich dann in dieses Werk, wo ich jetzt noch bin, und arbeite Christen an der Seite Israels. Ist immer so ein bisschen so ein komischer, komplizierter Name. Ja, manchmal in den Gemeinden merke ich richtig, wenn mich jemand vorstellt, ja, wie heißt dein Werk nochmal? Christen an der Seite Israels. Und wir haben immer wieder überlegt, ob wir diesen Namen irgendwie ändern sollten und ein bisschen was Kürzeres oder Hipperes oder Zeitgemäßeres. Aber wir haben immer wieder gemerkt, es ist doch genau nach dem, was wir verstanden haben in der Bibel, genau das Programm Gottes für Christen im Hinblick auf Israel. Ja, Christen haben viele Aufträge, aber im Hinblick auf Israel, an der Seite Israels zu stehen. Und deswegen bleibt es bei diesem Namen, Christen an der Seite Israels. Merkt es euch oder lasst es bleiben. Jedenfalls, das ist das Werk, wo ich arbeite. Und in diesem Werk bin ich für den Bereich Theologie und Gemeinde zuständig. Also ich gehe gern in Gemeinden und ich bringe Lehre, biblische Lehre über Israel. Warum braucht man da eigentlich einen Externen, könnte man gleich mal fragen. Ja, warum machen das nicht die Pastoren selber? Bei euch würde es sogar gehen, mit der Xenia, weil sie mit dem Thema verwandt ist und verbunden ist und sich beschäftigt hat und darüber die Bibel studiert hat und darüber Erkenntnis hat. Aber in so vielen Gemeinden ist es gar nicht der Fall. In vielen Gemeinden liegt draußen nichts am Büchertisch in Sachen Israel. Da gibt es keinen Pastor, der sich mal damit beschäftigt hat. Da gibt es ganz viel Distanz, Unwissenheit oder sonst was. Und oft rufen mich die Leute an und sagen das ganz, ganz frei raus und sagen, Mensch, sag mal, bring mal was aus der Bibel über Israel. Kannst eigentlich machen, was du willst. Wir haben eh keine Ahnung. Das ist natürlich vergleichsweise luxuriös, ja, aber dann auch immer irgendwo erschütternd, weil Israel ist doch eins der großen Themen der Bibel. Wie kann man denn darüber nichts wissen? Ja? Israel ist das erwählte Volk Gottes von alters her. Wie kann man denn darüber nichts wissen? Über Israel steht im Römerbrief 3 ganze Kapitel. Der einzige Abschnitt, den Paulus mal konsequent entfaltet hat, theologisch und thematisch, das ist über Israel, über 3 Kapitel. Wie kann man darüber nichts wissen? Versteht ihr? Das ist dann immer ein bisschen erschütternd, aber ich komme gern und tue mein Bestes, von der Bibel Lehre zu bringen. Wir machen aber als Werk noch viel mehr. Wir publizieren eine ganze Menge draußen im Zeitschriftenstand. Da habe ich auch gesehen, ist unsere Zeitung Israel Aktuell. Die kann ich sehr empfehlen. Da kann man schön auf dem Laufenden bleiben, was Israel anbelangt. Und zwar in der ganzen Breite von Gesellschaft über Politik, Israel selber als Land. Auch theologische, biblische Dinge sind drin, Judentum, also ein guter Mix. Und wir haben jetzt eine ganz, ganz neue, ganz wunderbare Redakteurin, die müsste eigentlich mal hierher kommen. Die macht eine ganz fantastische Arbeit. Ich habe auch draußen ein bisschen was mitgebracht von unseren Booklets und Büchern. Könnt ihr euch nachher was mitnehmen, kleine Flyer, wenn ihr was haben wollt. Solche Dinge machen wir. Und dann haben wir eben auch ein ganz, ganz großes Herz, Israel nicht nur in die Gemeinden zu bringen, sondern den Juden auch selber zu dienen. Und das hat einen Hintergrund. Das leuchtet vielleicht nicht jedem ein, aber uns ist es einfach ein Herzensanliegen. Wir sind zu dem Schluss gekommen, dass wir als deutsches Volk, wo wir tatsächlich den Juden so viel angetan haben, nicht nur der Holocaust, an den jetzt jeder gleich denkt, ja, sondern über viele Jahrhunderte, wenn ihr einfach die Geschichte lest, ja, im Hinblick auf die Juden, ist es einfach schlimm gewesen. Und wir glauben, dass wir heute Salz und Licht sein können im Hinblick auf Israel, indem wir Gutes tun, indem wir den Juden dienen. Und das machen wir jetzt ganz praktisch, indem wir eine ganze Menge an Sozialprojekten unterstützen in Israel. Das können Erziehungsprojekte sein, das können Kindergärten sein. Armenspeisung ist dabei. Hilfe für Holocaust-Überlebende. Die meisten Holocaust-Überlebenden leben unterhalb der Armutsgrenze, weiß kein Mensch. Ja? Da wollen wir was tun und wir unterstützen einfach diese Werke, die dort unten den Menschen dienen und tun das von Deutschland aus. Das ist unser Herzschlag. Das ganz große Ding natürlich, könnt ihr euch jetzt vorstellen, ist die Ukraine. SOS Ukraine ist gerade eine Aktion, die wir angefangen haben. Jeder hilft gerade der Ukraine und es ist auch sehr, sehr gut und sehr wichtig. Und wir sind alle erschüttert über das, was da geschieht. Aber auch da trifft es wieder die Juden in einer besonderen Weise. Es haben sich aber Tausende von Juden jetzt aufgemacht, sind natürlich geflohen wie viele andere Flüchtlinge, aber sie haben ein anderes Ziel. Viele von denen sagen, ja gut, wenn wir uns jetzt schon aufmachen, dann gehen wir doch gleich heim nach Israel. Also gehen sie da jetzt erstmal raus, sie landen jetzt erstmal in Moldawien, in den angrenzenden Ländern, manche auch in Deutschland. Und von dort schauen wir, dass wir sie nach Israel schippern können. Und das Ganze ist ein riesengroßes Projekt. Und Gott hat es so wunderbar geführt, dass wir seit vielen Jahren einen Mitarbeiter direkt in der Ukraine haben. Das ist eigentlich das einzige Land, witzigerweise, wo wir direkt jemanden haben. Der hat dort eine richtige Arbeit aufgebaut, der macht Holocaust-Arbeit, Überlebendenarbeit schon lange, Armenspeisung unter Juden. Der hat dort einen ganz guten Namen bei den Juden, die vertrauen diesem Mann. Und wir finanzieren diesen Mann und helfen dem, dass er den Job machen kann. Und deswegen läuft gerade eine riesengroße Aktion. Wir wollen den Juden helfen, die sich jetzt aufmachen, dass sie heimkehren dürfen in ihr Land, das sie vor 2000 Jahren verlassen mussten, das sie aufgeben mussten. 2000 Jahre in der Fremde, 2000 Jahre die Diaspora, immer mit der Hoffnung, wieder heim zu können, immer mit der Perspektive, eines Tages wird Gott uns das Land wiedergeben, wir dürfen zurück. Und wir leben in dieser Zeit, das wisst ihr, schon seit 70 oder bald 100 Jahren ist diese Aliyah am Laufen. Und dann gibt es immer wieder diese Wellen. Entweder machen sich Juden von selber auf und sagen, irgendwas zieht uns heim. Ja, das irgendwas ist dann der Heilige Geist, aber das wissen die nicht. Ja, irgendwas zieht uns heim. Oder dass eben schlimme Verfolgungen kommen. Irgendwas treibt uns, vertreibt uns, quält uns. Wir müssen das Land verlassen, wo wir sind. Wir gehen heim nach Israel. Das ist natürlich gerade ganz, ganz aktuell und beschäftigt uns enorm. Auch im politischen Bereich sind wir tätig, auch im Bereich deutsch-israelische Beziehungen, Gesellschaftspolitik. Wir arbeiten gegen Antisemitismus. Wir wollen, dass Israel hier gerecht behandelt wird in Deutschland. Wir haben einen ganzen Angestellten speziell für diesen Bereich Politik und Gesellschaft. Schaut einfach mal auf der Homepage csi-aktuell.de. CSI für Christen an der Seite Israels, minus aktuell, also wir versuchen aktuell zu sein.de für Deutschland. Und dann könnt ihr mal gucken, was wir da sonst noch so alles tun. Gut, aber das ist nicht das Wichtigste. Das Wichtigste ist das Wort Gottes. Und da möchte ich mit euch heute reingehen. Und zwar geht es mir insbesondere um den Römerbrief, um das 11. Kapitel, um Vers 28. Da wird heute ein Schwerpunkt sein. Aber, damit wir den Anlauf ein bisschen kriegen, wie Paulus überhaupt zu diesem Vers 28 kommt, fange ich vorne an in Römer 9. Ich habe gerade schon gesagt, Römer 9 bis 11 sind diese drei Israel-Kapitel. Ich kann es jetzt nicht ganz durchmachen, da müssten wir uns den ganzen Tag Zeit nehmen. Aber ich kann wenigstens mal vorne anfangen und hinten rauskommen. Ja? Das möchte ich mit euch tun. Und Römer 11, 28 ist einer der letzten Verse dieser drei Kapitel. Da möchte ich also tatsächlich landen. So, jetzt gucken wir mal, ob der Beamer da mitmacht, ist ja noch nett, wo muss ich denn hin, muss ich denn noch anmachen? Jetzt kommt Israel verstehen, Römer 11, 28 und da fangen wir mal an, vorne, ganz, ganz vorne, Römer 1, die ersten vier Verse. Da sagt Paulus, ich sage die Wahrheit in Christus und lüge nicht, wie mir mein Gewissen bezeugt im Heiligen Geist, dass ich große Traurigkeit und Schmerzen ohne Unterlass in meinem Herzen habe. Das ist jetzt eigentlich ganz eigentümlich. Wenn wir den Paulus so studieren, wenn wir die Apostelgeschichte lesen, die Missionsreisen, wenn wir seine Briefe lesen, dann kommt man eigentlich nirgendwo richtig an den Punkt, dass man denkt, dieser Mann hat Traurigkeit und Schmerzen ohne Unterlass in seinem Herzen. Stimmt's? Er hat es also nicht groß rausgekehrt, er hat sich dadurch auch nicht bremsen lassen, er hat sich dadurch auch nicht unterkriegen lassen, aber in seinem Herzen war etwas, was ihm wirklich richtige Not gemacht hat. Und interessant ist, dass er das gerade an dieser Stelle sagt, weil wenn ihr im Römerbrief ein bisschen weiter vorne reinschauen würdet, ins Kapitel 8, das kennt ihr wahrscheinlich ganz gut, dann wisst ihr, dass Paulus dort vom Evangelium gesprochen hat, von der unendlichen Hoffnung, die wir haben, von der Auferstehung, vom Heiligen Geist, den Jesus uns geschenkt hat. Also da ist so viel Gutes, gute Nachricht, Evangelium, und er ist erfüllt davon und er predigt es und er breitet es aus in den ganzen Kapiteln, Römer 3 bis 8 im Grunde, ist er voll von Evangelium und erklärt Schritt für Schritt Evangelium, 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 gute Botschaft, gute Nachricht, good message from God. Ja, das ist das, was ihn da erfüllt. Und jetzt plötzlich, schlägt sie in ihm um und er sagt, ich habe große Traurigkeit und Schmerzen ohne Unterlass in meinem Herzen. Warum ist es so? Man kann es richtig sehen, wir sehen es auch hier am Text. Paulus fängt jetzt an, in eine andere Richtung zu denken. Er war gerade ganz viel mit dem Evangelium beschäftigt und jetzt denkt er an seine Judengenossen. Er denkt an sein Volk, er denkt an seine Freunde, er denkt an die Juden, er denkt an Israel. Und er sieht, dass die meisten Juden überhaupt gar kein Interesse am Evangelium haben. Das hat er erlebt, das hat er oft versucht, Juden zum Evangelium zu bringen, Juden mit dem Evangelium bekannt zu machen. Und es ist nicht gut gelungen, es waren immer nur wenige, aber die meisten wollten das nicht haben, sind auf Distanz gegangen zum Evangelium. Und genau das macht dem Paulus große Traurigkeit und Schmerzen ohne Unterlass. Stellt euch das mal vor. Das war ein Schmerz, der ihn sein Leben lang begleitet hat. Das war ihm nicht wurscht. Er ist darüber auch nicht hart geworden. Er ist darüber auch nicht bitter geworden. Er hat auch nicht irgendwann mal gesagt, oh, ihr seid doch alle Idioten, jetzt lasse ich es halt. Ja. Also er hat sich die Feinheit und die Weichheit seines Herzens bewahrt und er musste deshalb mit diesem Schmerz leben, den er ohne Unterlass in seinem Herzen hatte. Und jetzt geht es weiter. Wie weiter da geht, ich selber wünschte, verflucht und von Christus getrennt zu sein für meine Brüder, die meine Stammverwandten sind nach dem Fleisch. Wenn ich irgendwie es schaffen könnte, Israel zu Jesus zu bringen, dann wäre ich sogar bereit, meine eigene Rettung und meinen eigenen Glauben und mein eigenes Heil aufzugeben. Wenn es dadurch möglich wäre, wäre ich bereit dazu. Überleg mal, was für ein unglaubliches Opfer. Aber natürlich weiß jeder, das geht nicht, das ist nicht möglich. Aber trotzdem, die Bereitschaft von Paulus, die geht so weit, dass er sogar selber bereit wäre, verflucht und von Christus getrennt zu sein, wenn er dadurch etwas bewirken könnte. Und jetzt ist interessant, was er jetzt sagt. Jetzt kommen die ganzen großen Dinge, die Israel gehören, und die zählt er jetzt auf. Sie sind Israeliten. Das ist ein Ehrentitel. Das bleibt immer noch. Denen die Kindschaft gehört, in der Gegenwartsform, da hat sich gar nichts geändert. Die Kindschaft, 5. Mose 14, Vers 1, da heißt es, dass die Juden Kinder des Herrn ihres Gottes sind. Hosea 11, 1 nennt Gott Israel meinen Sohn und in 2. Mose 4, 22 sogar meinen erstgeborenen Sohn. Also die Kindschaft, die Idee, das Modell, dass es Menschen gibt, die Kinder Gottes sind, das ist in Israel beheimatet, das gehört zu den Juden. Wir dürfen dann daran einen Teil haben, wir dürfen auch Kinder Gottes sein, aber der Ursprung und die Heimat dieses Gedankens, dieser Wahrheit ist im jüdischen Volk. Denen gehört aber noch viel mehr, ihnen gehört die Herrlichkeit. Die Herrlichkeit der Präsenz Gottes. Da kann ich euch jetzt fragen, das wisst ihr wahrscheinlich, wo findet man denn im Alten Testament in Israel die Herrlichkeit Gottes? Wer weiß, was zu sagen, wem fällt das ein? So, jetzt wird es entweder richtig gut oder peinlich. Jetzt gucken wir mal, wo findet sich die Herrlichkeit Gottes? Bitteschön. Bundeslade, ja, genau. Im Tempel, ja, natürlich, gell, als Salomo den Tempel geweiht hat, wumm, kam die Herrlichkeit Gottes rein. Sehr gut, wo noch? In der Stiftshütte natürlich, ja, in der Wolken- und Feuersäule. Alles, das sind so Manifestationen der Herrlichkeit Gottes. Und die Herrlichkeit Gottes, die Präsenz Gottes, die war immer mit Israel unterwegs. Und Paulus sagt sogar, ihnen gehört die. Das ist also ganz spannend, dieses Besitzwort. Ihnen gehört die Herrlichkeit. Dann gehören ihnen die Bundesschlüsse. Da haben wir vor 2 Jahren drüber gesprochen. Ich frage euch jetzt nicht ab. Ich sage es nur noch mal schön. Es gibt einen Abrahamsbund. Es gibt einen Mosebund. Es gibt einen Davidsbund sogar. Es gibt einen neuen Bund. Und es gibt einen Messias Jesus, der den neuen Bund gebracht hat. Ja, so schnell kann es gehen, letztes Mal eine Dreiviertelstunde. Also diese ganzen Bundesschlüsse, die gehören alle Israel. Übrigens auch den neuen Bund, über den wir mit eingepfropft sind. Da gehört Israel, aber öffnet auch die Türen für uns, sodass wir mit dazustoßen können, eingepfropft sind in diesen edlen Ölbaum, wie Paulus sagt. Dann gehört ihnen das Gesetz, die Tora. Da müssen wir dringend umdenken, weil für uns klingt es immer so schlecht. Ja, Gesetz, wenn wir mit dem Gesetz in Berührung kommen, dann schläfst du schlecht, dann ist irgendwas schiefgegangen und dann kriegst du plötzlich Schiss. Ja. Also wenn du Post bekommst und da steht drauf Oberstaatsanwalt Stuttgart, dann bist du nicht mehr entspannt. Dann denkst du, jetzt ist irgendwas blöd. Ja. Und je nachdem, was dann rauskommt, kann man es dann sehen. Aber wenn man mit dem Gesetz in Berührung kommt, dann ist es für uns immer ein kritischer Punkt. Gesetz auf Hebräisch heißt Torah und übersetzt heißt es die Weisung, Orientierung geben. Gott zeigt seinem Volk, wie man leben soll, wie man gut leben kann, was richtig und was falsch ist. Das sind doch eigentlich genau die Fragen, die auch uns ständig beschäftigen. Deswegen haben wir Ratgeberauflagen in den Buchhandlungen ohne Ende, weil die Leute fragen, was ist gut und was ist falsch, was ist richtig, wo bekomme ich Orientierung, wie soll ich denn leben, wie mache ich es denn recht? Und die Juden wissen jetzt, das haben wir von Gott offenbart bekommen. In seiner Tora hat er genau das geoffenbart und uns mitgegeben. Wir sind das Volk, das die Tora, die Weisungen Gottes hat, im Gegensatz zu allen anderen Völkern, die diese Tora, diese Weisungen eben nicht haben und selber gucken müssen, wie sie zurechtkommen. Deswegen sind die Juden da begeistert. Deswegen gibt es im Psalm 119 seitenweise die Freude an der Tora. Deswegen gibt es ein ganzes Fest, Simchat Tora, wo dann die Juden tanzen, die Tora vor sich hertragen und einen riesen Tamtam machen und Musik und Laut und Freude und Jubel. Ja. Wir haben das Wort Gottes, so könnte ich es vielleicht auch übersetzen. Was haben sie noch? Ihnen gehört der Gottesdienst. Ihnen hat Gott beigebracht, wie man Gott dient, wie man Gott ehrt, wie man mit Gott lebt, wie man Beziehung pflegt. Das ist Gottesdienst. Ihnen gehören die Verheißungen, seitenweise in der Bibel Verheißungen ohne Ende. Und ihnen gehören auch die Väter, Abraham, Isaak und Jakob, von denen sie ja herkommen, die gehören ihnen. Und ganz zum Schluss, das ist jetzt der krönende Schlusspunkt, den Paulus hier noch setzt, und aus denen Christus herkommt nach dem Fleisch. Jesus kam ja aus der Jungfrau Maria, Maria war Jüdin, also da kommt Jesus her. Auch Jesus, der Christus, der Messias, gehört zum Judentum, gehört in den Bereich des jüdischen Volkes. Und da wird jetzt Paulus wieder etwas munterer und lobt Gott. Gott, der da ist, über allem sei gelobt in Ewigkeit. Amen. Also, was haben wir nach diesen vier Versen? Wir haben ein geistlich reiches Volk Israel mit all diesen Gütern, die Paulus hier aufzählt, mit all diesen Besitztümern, mit all diesen großen Gaben Gottes. Und wir haben ein fettes Problem, dass genau dieses Volk seinen eigenen Messias, Jesus Christus, ablehnt, nicht haben möchte, vom Evangelium nichts wissen möchte. Das ist jetzt Tatsache. Die Frage ist nun, was nun? Fangen wir mal vorne an. Die Frage, die dann kommt und die auch im Römerbrief kommt und behandelt wird, auch in christlichen Kreisen bedacht wird und überlegt wird. Die erste Frage, hat Gott mit seinem Volk Israel denn jetzt Schluss gemacht? Das könnte ja sein, dass Gott sagt, Menschenskinder, ich habe es jetzt 2000 Jahre lang probiert, ich habe alles getan, was ich tun konnte, ich habe sogar einen neuen Bund versprochen, ich habe den in Jesus sogar gebracht, ich habe den Messias gesandt und ich habe halt hier so ein halsstarriges Volk, wo es immer nicht funktioniert, ich habe die Schnauze voll, Israel weg. Gemeinde Jesu her, machen wir einfach einen Wechsel, ja, so wie manche das mit Scheidung machen, die eine Frau weg, die nächste her und dann geht es mit der nächsten besser weiter und dann wird alles toll. Klingt das nach Handschrift Gottes? Nicht wirklich, ja. Weil unser Gott ist ein treuer Gott und er hat sein Volk erwählt und dabei bleibt es auch, aber das muss vielleicht auch gesagt werden. Hat Gott mit seinem Volk Schluss gemacht? Römer 11, Vers 1, da wird genau diese Frage gestellt von Paulus. Ich sage nun, hat Gott etwa sein Volk verstoßen? Und die Antwort ist ganz glasklar, auf keinen Fall. Das muss so richtig sitzen. Gott hat sein Volk nicht verstoßen, das er zuvor erwählt hat. Merkt euch das Wort erwählt, das kommt heute nochmal. Gott hat sein Volk nicht verstoßen, das er zuvor erwählt hat. Verstoßen wäre ja das Gegenteil von erwählen. Verstoßen würde ja heißen, die Erwählung gilt gar nicht. Die Erwählung war nicht ernst gemeint. Die Erwählung hat keinen Bestand. Ja, was ist denn das für eine Erwählung, die dann im entscheidenden Moment nicht gilt? Ja? Nee, Gott hat sein Volk erwählt. Es bleibt bei dieser Erwählung. Und weil Gott dieses Volk erwählt hat, deshalb hat er es nicht verstoßen. Und er wird es auch niemals tun. Seid ihr dabei? Amen. Gott hat sein Volk erwählt, also hat er es nicht verstoßen und er wird es auch nicht tun. 10 Verse später genau das gleiche nochmal. Die Frage ein klein bisschen anders gestellt. Kontext lasse ich jetzt weg. Ich sage nun, sind sie etwa gestrauchelt, damit sie fallen sollten? Und wieder genau die gleiche Antwort, auf keinen Fall. Hier ist es sogar fast ein bisschen hinterhältiger. Hier ist es so formuliert, sind sie gestrauchelt, damit sie fallen sollten. Hat Gott ihnen am Ende gar noch ein Bein gestellt, weil er sie endlich mal loswerden wollte? Dann sind sie gestrauchelt und gefallen und er lässt sie am Wegesrand liegen und macht es mit anderen weiter. Also sogar noch von der Formulierung her etwas fieser gefragt. Und wieder ist genau die gleiche Antwort, auf keinen Fall. Auch hier könnte man wieder anfügen, ja, Gott lässt sein Volk nicht fallen oder straucheln, das er zuvor erwählt hat. Also wissen wir das schon mal, das sind ganz wesentliche Erkenntnisse in Sachen Israel. Israel ist und bleibt erwählt. Gott hat sein Volk nicht verstoßen, hat es nicht straucheln lassen, hat es nicht fallen lassen. Gott ist mit Israel noch unterwegs, die Erwählung gilt noch. Jetzt haben wir aber das Problem immer noch nicht gelöst. Ja? Es ist ja immer noch das Problem da, dass Israel nichts mit Jesus am Hut hat, die meisten zumindest. Es gibt auch immer die messianischen Juden, den Überrest, die Linie, die weitergeht bis zum heutigen Tag. Aber bei den meisten ist es eben anders. Sie wollen nichts wissen vom Evangelium, sie wollen nichts wissen von Jesus. Und das war damals eben auch schon ganz handgreiflich der Fall, als das Evangelium zum ersten Mal ausgebreitet wurde in Israel. Da haben die meisten sich eben verweigert. Was passiert jetzt? Jetzt springe ich mit euch in diesen Vers, Römer 11, Vers 28. Und der ist so schön symmetrisch formuliert, deswegen habe ich es gleich in so eine Tabelle reingepackt, dass ihr ein bisschen sehen könnt, wie dieser Vers funktioniert. Und da halten wir uns jetzt mal ein bisschen auf, weil da steckt eine ganze Menge drin. Ist einer meiner Lieblingsverse übrigens, weil in diesem Vers, da sind die ganzen Israel-Linien der Bibel, gebündelt laufen sie dort zusammen. Also wenn man den Vers verstanden hat, dann hat man eigentlich alles Wesentliche in Sachen Israel gecheckt. Gute Sache, oder? Also, wir werden uns den anschauen, lest ihn auch zu Hause nochmal durch, verinnerlicht das, was da steht. Dann habt ihr die biblische Israel-Lehre mal im Grundsätzlichen verstanden und aufgenommen. Dort heißt es, Römer 11, 28, hinsichtlich des Evangeliums sind sie zwar Feinde um euretwillen, hinsichtlich der Erwählung aber Geliebte um der Väter willen. Hinsichtlich des Evangeliums sind sie zwar Feinde um euretwillen, hinsichtlich der Erwählung aber Geliebte um der Väter willen. Also was fällt auf? Es fällt mir zunächst mal auf, dass Paulus in zwei verschiedenen Hinsichten über Israel spricht. Offensichtlich ist es notwendig, offensichtlich wird man da dem geistlichen Zustand Israels erst dann gerecht, wenn man beide Hinsichten, beide Perspektiven, beide Blickwinkel kennt. Er stellt sich auf der einen Seite hin und sagt, wenn ich durch die Evangeliumsbrille schaue, hinsichtlich des Evangeliums und schaue dann in das jüdische Volk, dann finde ich da vor allem Feinde, eben Feinde des Evangeliums, das heißt Leute, die das Evangelium nicht angenommen, die es abgelehnt haben. Wenn ich mich aber um 180 Grad drehe, wenn ich hier hinstehe und eine andere Brille nehme, nämlich die Erwählungsbrille, dann finde ich, dass das Volk weiterhin ein geliebtes Volk, Geliebte Gottes sind, zwei verschiedene Perspektiven. In der Christenheit ist meistens nur diese erste Perspektive eingenommen worden. Vor allem Martin Luther war da der große Held. Und dass man gesagt hat, ja gut, also Evangelium auch für die Juden wäre klasse, aber wenn sie es nicht wollen, ja dann war es das eben. Und dann wurde diese Ersatztheologie entwickelt. Gott hat mit Israel Schluss gemacht, hat Israel durch die Gemeinde Jesu ersetzt. Deshalb Ersatztheologie, weil man nur diese erste Perspektive kennengelernt hat. Das könnte ich euch jetzt in der Theologiegeschichte regelrecht zeigen, dass in aller Regel mit wenigen Ausnahmen die Theologen über 2000 Jahre, wenn sie über Israel gesprochen haben, wenn sie es überhaupt getan haben ja viele gar nicht getan, bei dem ersten Versteil hängen bleiben, hinsichtlich des Evangeliums sind sie zwar Feinde. Und es ging auch Martin Luther so, er hat es auch getan, er hat auch diesen ersten Versteil betont und dann wird halt weiter gedacht. Und weil sie das Evangelium nicht haben wollten, sind sie unter Gericht und weil sie unter Gericht sind, hat Gott mit ihnen Schluss gemacht und er macht jetzt mit der Gemeinde Jesu weiter. Dann kommt dieser ganze Irrweg der Kirchengeschichte, dass man plötzlich Israel ausrangiert. Das steht hier aber gar nicht. Es steht nur, hinsichtlich des Evangeliums sind sie zwar Feinde, aber was daraus resultiert, was aus dieser Feindschaft wird, wie es weitergeht und wie Gott jetzt zu seinem Volk steht, ist damit ja noch gar nicht gesagt. Ja? Also es sind Fehlschlüsse, die die Theologen dort gemacht haben, weil sie ja nicht richtig hingeguckt haben. Martin Luther zu seiner Ehrenrettung übrigens, der hat da was gespürt. Da hat diese letzten Verse von Römer 11, man müsste jetzt noch ein bisschen vor und zurück gehen, der hat die gründlich studiert und hat gesagt, ich finde zu diesen Versen keinen Zugang. Diese Verse bleiben mir dunkel. Ja. Also er hat gemerkt, dass er etwas Wesentliches nicht verstanden hat. Ja. Immerhin zu seiner Ehrenrettung. Eigentlich ist es gar nicht so schwer. Ihr werdet es heute alle verstehen, wenn man einfach nur beim Text bleibt und davon ausgeht, dass Israel immer noch erwählt ist, dass Gott nicht Schluss gemacht hat, dann wird alles ganz einfach. Gut, also hinsichtlich des Evangeliums sind sie zwar Feinde, hinsichtlich der Erwählung aber Geliebte. Zwei Perspektiven, die es braucht. Die Evangeliumsbrille, da kommt ein Ergebnis raus. Die Erwählungsbrille, da kommt ein Ergebnis raus. Und zwar unterschiedliche Ergebnisse. Jetzt ist es spannend, wie unterschiedlich diese Ergebnisse sind. Hinsichtlich des Evangeliums sind sie zwar Feinde. Das ist ja ein sehr starkes Wort, ja. Ich weiß nicht, wie viele Leute du kennst, wo du sagen würdest, der oder die ist mein Feind. Hat jemand von euch einen richtigen Feind? Gar niemand. Dann geht es euch gut. Ja, es gibt Leute, die haben Feinde. Ja, also Feindlichkeit ist ein sehr starkes Wort. Und Paulus gebraucht es hier im Hinblick auf das Evangelium. Er hat es ja ganz, ganz handgreiflich gespürt. Wenn er in die Synagogen gegangen ist, wenn er das Evangelium weitergegeben hat, dann hat er halt so viel Widerstand erlebt. Ja, oft in einer physischen Form sogar ist er bedrängt worden. Also er ist auf Granit gestoßen, hat gemerkt, dieses Evangelium stößt auf eine enorme Ablehnung bei vielen, vielen Juden seiner Zeit. War das eben so? Also spricht er hier von Feindschaft. Hinsichtlich des Evangeliums sind sie zwar Feinde, hinsichtlich der Erwählung aber sind sie Geliebte. Beides gilt gleichzeitig, Feinde und Geliebte. Jetzt, wie löst sich dieses Spannungsfeld auf? Das werden wir gleich noch sehen. Jetzt mal nochmal, gehen wir da nochmal rein. Hinsichtlich des Evangeliums sind sie zwar Feinde, das heißt, im Herzen der Juden, die das Evangelium ablehnen, ist einfach dieses Nein. Paulus nennt es Feindschaft, diese Ablehnung dem Evangelium gegenüber, also im Herzen der Menschen, der Juden. Schauen wir uns auf die andere Seite. Erwählung, hinsichtlich der Erwählung aber sind sie Geliebte. Diese Liebe, von der hier die Rede ist, in wessen Herzen ist denn diese Liebe zu finden? Eine ganz einfache Frage. Laut. In Gottes Herzen, ja, diese Liebe, von der hier die Rede ist, ihr könnt es nachlesen, die findet sich in Gottes Herzen. Und jetzt müssen wir ganz konsequent sein, wenn Paulus so redet, es gibt Feindschaft unter den Juden dem Evangelium gegenüber, aber Gott lässt sich dadurch nicht beirren, sondern er bleibt bei seiner Erwählung, er bleibt bei seiner Liebe. Dann wissen wir jetzt, wie Gott zu seinem Volk eingestellt ist. Und das ist von unglaublich großer Bedeutung. Im Herzen Gottes ist nämlich Liebe zu seinem Volk Israel und nur Liebe. Da ist keine Ablehnung, da ist keine Verwerfung, da ist kein Überdruss, da ist nicht mehr, ich habe keinen Bock mehr mit diesen Blödmännern weiterzumachen. In seinem Herzen ist nur Liebe. Gott liebt sein Volk Israel. Punkt. Seid ihr dabei? Gott liebt sein Volk Israel. Und jetzt wieder, ich habe heute so viele einfache Fragen. Wenn Gott sein Volk Israel liebt und nur liebt und überhaupt nichts anderes denkt als Liebe über dieses Volk, was sollten denn dann wir tun? Auch lieben, ihr seid gigantisch drauf heute, fantastisch. Ja? Wir sollten Israel auch lieben. In unserem Herzen sollte Liebe gegenüber dem jüdischen Volk sein und es auch in einer reinen, in einer unverfälschten Weise nichts anderes. In christliche Herzen gehört kein Antisemitismus rein. In christliche Herzen gehört keine Rechthaberei rein oder Besserwisserei. In christliche Herzen gehört keine Ablehnung rein. In christliche Herzen gehört auch keine Gleichgültigkeit rein. Ja, hier höre ich manchmal in den Gemeinden, oh, ich habe nichts gegen Israel. Dann sage ich, wow, das klingt ja wahnsinnig heilig, nichts gegen Israel, wow, Menschenskinder. Nee, sage ich meistens dann, ich vergleiche es mir, ich denke es bloß. Ja. Gleichgültigkeit ist noch keine Liebe. Ja. Auch als diese ganze Israel-Nörglerei, die man sieht, immer wieder, dass man denkt, man muss da immer irgendwie rummachen, rumnörgeln, es irgendwie besser wissen oder die Israelis belehren, wie es denn eigentlich geht und dabei hat man selber keine Ahnung. Das passt alles nicht. Wenn Gott sein Volk Israel liebt, wenn in seinem Herzen Liebe ist, dann sollte auch in unserem Herzen eine reine und aufrichtige und unverfälschte Liebe sein. Und wenn wir diese Liebe haben, dann wird sich diese Liebe irgendwie ausdrücken. Wir werden Interesse zeigen an diesem Volk. Vielleicht fahren wir mal hin, besuchen Leute. Vielleicht unterstützen wir ein Projekt. Vielleicht verkündigen wir das Wort Gottes. Vielleicht studieren wir die Bibel selber. Vielleicht beten wir für Israel. Ist egal, ist alles recht. Ja? Aber die Liebe drückt sich dann in irgendeiner Weise aus. Und wenn wir an dieser Stelle sind, dass wir Liebe im Herzen haben und Liebe leben, dann können wir auch zu den Israelis, wenn wir mit Israelis ins Gespräch kommen, mal die eine oder andere Frage stellen und sagen, Menschenskinder, aus unserer Perspektive, warum macht ihr so und nicht anders? Und wenn wir diese Frage stellen, dann ist es meistens so, dann kriegen wir gute Antworten und dann werden wir meistens Menschenskinder, die denken sich mehr und haben mehr begriffen als wir aus der Ferne. Also wenn wir das noch schaffen könnten als Christenheit, vielleicht in einer ganz großen Breite weltweit, dass wir Liebe dem Volk Israel gegenüber an den Tag legen, so wie Gott es auch tut, dann wären wir einen erheblichen Schritt weiter. Gut, und dann geht es nochmal weiter. Die dritte Zeile habe ich jetzt noch gar nicht mit euch angeschaut. Die gibt es aber hinsichtlich des Evangeliums, sind sie zwar Feinde um euretwillen. Das kann man diesem Vers jetzt nicht entnehmen, was damit gemeint ist. Da hätte man die Verse vorher lesen müssen, deswegen erkläre ich es kurz. Da wird nämlich gesagt in den Versen vorher, gerade in dem Vers 11, wo wir schon waren, da heißt es nämlich, ich sage nun, sind sie etwa gestrauchelt, damit sie fallen sollten? Das haben wir schon gesehen, auf keinen Fall, sondern, was ist denn Gottes Plan? Durch ihren Fall ist den Nationen das Heil geworden. Dadurch, dass Israel Nein gesagt hat zu Messias Jesus, Nein gesagt hat zum Evangelium, ja, diese Feindschaft dem Evangelium gegenüber, aufgrund dieser Feindschaft ist das Evangelium rausgelaufen in die ganze Welt. Es ist um den Erdball gelaufen, es ist nach Europa gekommen, es ist nach Deutschland gekommen, es ist nach Asch gekommen. Es ist zu dir gekommen. Ja, da gibt es einen Zusammenhang, über 2 Jahrtausende ist der gespannt. Und jetzt sagt Paulus weiter, dass damit nochmal ein Ziel Gottes verbunden ist. Durch ihren Fall ist den Nationen das Heil geworden, um sie zum Nacheifern zu reizen. Also das Evangelium hat in der Heidenwelt gegriffen und damit hat Gott etwas vor im Hinblick auf Israel. Nämlich, dass die Juden das sehen, wie das Evangelium draußen in der Welt verkündigt wird. Das Evangelium von ihrem Messias Jesus, wo sie sagen, er sei es gar nicht, ja, aber sie wissen, der Jesus kommt von ihnen. Und dass da plötzlich die Menschen sich verändern, dass da plötzlich das Heil Gottes kommt, dass da die Gnade Gottes wirkt, dass der Heilige Geist wirkt, dass die Menschen auch ein anderes Verhältnis zu ihnen bekommen, weil das der Wurzelgrund ist, die Juden. Und plötzlich merken sie, hoppla, was dieser Jesus da draußen tut, das ist ja gewaltig. Vielleicht haben wir uns getäuscht. Vielleicht müssen wir nochmal hinschauen. Vielleicht müssen wir uns um diesen Jesus nochmal kümmern. Sie gewinnen dann Interesse, so stellt sich das Paulus vor. Und im Laufe der Zeit baut sich da im jüdischen Volk was auf, dass nämlich diese Ablehnung dem Evangelium gegenüber kleiner wird und immer mehr Juden zum Glauben kommen. Das steckt da dahinter. Hinsichtlich des Evangeliums sind sie zwar Feinde um euretwillen, damit das Evangelium zu uns kommen kann. Dazu ist diese Feindschaft nützlich, dazu gebraucht Gott diese Feindschaft. Die andere Seite ist ein bisschen einfacher. Hinsichtlich der Erwählung sind sie aber Geliebte um der Väter willen. Das wissen wir ja, dass Gott den Vätern Abraham, Isaak und Jakob die Verheißungen mitgegeben hat, Versprechen gegeben hat, eure Nachkommen sollen mein Volk sein. Und weil er das versprochen hat und weil er dieses Volk erwählt hat, deswegen bleibt er auch dabei, er erfüllt sein Versprechen, er hält die Erwählung ein. Israel ist sein geliebtes Volk und bleibt es auch, obwohl es diese Feindschaft dem Evangelium gegenüber gibt. So, und jetzt noch eine letzte wichtige Erkenntnis. Ganz schön viel drin in so einem kleinen Versle, gell? Das staunt man, wie Paulus das alles so verdichten konnte. Er war ein echter Sprachkünstler. Ich habe noch euch angezeigt, dass diese zwei Vershälften in ein Verhältnis zueinander gesetzt werden. Die stehen nicht einfach nur irgendwie nebeneinander, sondern die werden in ein Verhältnis gesetzt, und zwar durch diese zwei kleinen Wörtchen, zwar, aber. Und jetzt ist die ganz, ganz große Frage, wir gehen zurück einige Jahre, bei manchen vielen Jahren, bei manchen wenig, in Deutschunterricht Klasse 9. Wer von euch hat jemals Deutschunterricht Klasse 9 erlebt? Alle, die allermeisten. Genau, und da werden zwar Aber-Konstruktionen unterrichtet, und da wird einem gesagt, was denn schwerer wiegt in einer Zwar-Aber-Konstruktion? Was hat denn da mehr Gewicht, die Zwar-Seite oder die Aber-Seite? Welche Seite ist schwerer und gewichtiger in einer Zwar-Aber-Konstruktion? Die Aber-Seite. Sehr gut, habt ihr aufgepasst damals, das hat sich voll gelohnt. Die Zwar-Aber-Konstruktion funktioniert so, dass zwar eine Einräumung ist, da ist was, das ist auch wichtig, das muss man auch festhalten, das muss man auch sehen, aber dann gibt es ein großes Aber und das wiegt sehr viel schwerer. Wenn ich da jetzt eine Wippe hinmalen würde, dann müsste die rechte Vershälfte schwerer sein, da müsste die Wippe runtergehen, eigentlich so. Ja. Hinsichtlich des Evangeliums sind sie zwar Feinde, das stimmt ja schon, hinsichtlich der Erwählung, aber sind und bleiben sie Geliebte Gottes. Diese Seite wiegt schwerer, diese Seite hat mehr Gewicht. Und jetzt ist die Frage, wie wirkt sich dieses aus? Es wirkt sich so aus, dass Gott eines Tages diese Feindschaft dem Evangelium gegenüber, dieses Nein zu Jesus Christus in den Herzen der Juden, dass er dieses Nein eines Tages auflösen wird. Und dann wird es dieses Nein nicht mehr geben. Dann gibt es da nur noch ein Ja. Dann kommt Israel mit seinem Messias zusammen. Dann wird Israel gerettet werden, wird zum Heil finden. Und dann wird auch diese Erwählung und diese Liebe Gottes ihr Ziel gefunden haben, wenn das geschieht. Auch das sagt Paulus noch ganz ausdrücklich hier. Zwei Verse vorher, in Vers 26, ich lese ab Vers 25, denn ich will nicht, Brüder, dass euch dieses Geheimnis unbekannt sei, damit ihr nicht euch selbst für klug haltet. Verstockung ist Israel zum Teil widerfahren, das haben wir gerade gesehen, diese Verstockung, das ist dieses Nein, diese Feindschaft dem Evangelium gegenüber, bis die Vollzahl der Nationen hineingekommen sein wird. Also sie wird enden, wenn auch die Vollzahl von den Heiden gekommen ist ins Reich Gottes, bis, ja, dann endet diese Verstockung. Und dann kommt diese ganz, ganz große und ganz zentrale Aussage. Und so wird ganz Israel gerettet werden. Ganz Israel wird gerettet werden. Das wird über keine andere Nation gesagt, ja, aber über Israel wird es gesagt. Die Erwählung Israels wirkt sich so aus, dass am Ende ganz Israel gerettet werden wird. Kommt da eine große Volkserweckung? Möglicherweise ist es so. Spielt es da eine Rolle, dass wir die Juden zum Nacheifern reizen? Das ist zumindest von Gott so gedacht. Oder ist es erst dann, wahrscheinlich in Vollendung, erst dann, wenn Jesus wiederkommt? So vermute ich jetzt mal. Ja. Aber deutlich ist, ganz Israel wird gerettet werden. Und wenn Jesus wiederkommt, dann wird das Gericht bringen über diese Erde. Und er wird die Schafe von den Böcken scheiden. Es gibt ein Links und Rechts. Es gibt Menschen, die mit ihm in das ewige Reich Gottes gehen. Es gibt andere, die da nicht reingehen, die verloren gehen, weil sie Jesus abgelehnt haben. Aber es wird das ganze Volk Israel geben, das plötzlich erkennt, hoppla, Jesus ist der Messias. Sie werden den Jesus Messias empfangen, wenn er auf den Ölberg kommt. Und es wird ganz Israel gerettet werden. Die weltweite Gemeinde Jesu und das ganze Volk Israel wird dann in der Ewigkeit im ewigen Reich Gottes zusammen sein. Dahin geht die Reise. Für mich ist es immer wieder ein bewegender Moment, da anzukommen, ganz Israel wird gerettet werden. Das finde ich so eine starke, so eine kraftvolle Aussage, wieder so eine große Verheißung, aber auch so wichtig für uns Christen zu erkennen, die Erwählung Israels, die steht noch immer fest. Gott bleibt seinem Volk treu. Gott hat in seinem Herzen nur Liebe über dieses Volk. Er hat keinen Hass, keine Ablehnung. Er geht mit diesem Volk durch dick und dünn, durch alle Schwierigkeiten hindurch und wird dieses Volk am Ende ans Ziel bringen. Und wenn wir dann drüben in der Herrlichkeit, in der Ewigkeit sein werden, dann werden wir dort ganz Israel antreffen. Das finde ich eine ganz, ganz gewaltige Geschichte. Was ich aber auch so gewaltig finde, ist, dass darin diese Treue Gottes zum Ausdruck kommt. Israel hat es ja Gott wahrlich nicht leicht gemacht, das können wir in der Bibel gut nachlesen. Und doch bleibt Gott dieser treue Gott, der mit seinem Volk durchgeht bis in die Ewigkeit rein. Und das ist, glaube ich, etwas, was wir auch geistlich mitnehmen dürfen für uns. Dieser Gott ist nämlich derselbe auch uns gegenüber. Wir glauben ja an den Gott Israels durch Jesus Christus, seinen Sohn. Auch uns ist Gott treu. Gott steht dir treu zur Seite, dort, wo du unterwegs bist. Gott geht mit dir dort durch, wo du jetzt gerade drin bist. Vielleicht hast du Sonnenschein, dann ist Gott mit dabei. Vielleicht gehst du durch eine schwierige Zeit, dann ist Gott mit dabei. Gott wird dich niemals loslassen. Er wird dich niemals fallen lassen. Er wird dich niemals verstoßen. Er ist immer da. Er ist immer da. Er ist immer dabei und er wirkt auch immer. Und ich würde eigentlich heute gern diesen Gottesdienst mit der Frage beschließen, die am Anfang schon so schön im Raum stand. Wenn wir doch diesen treuen Gott haben, wollen wir uns dann ihm vielleicht wieder ganz neu anvertrauen. Und zwar gerade in dieser Zeit. Wir wissen ja nicht, was kommt. Wir wissen nicht, was nächste Woche sein wird, nächsten Monat, nächstes Jahr. Wir leben in Umbruchszeiten, in schwierigen Zeiten, das wissen wir. Und manches kann einem auch Angst machen. Aber ich sage euch eins, wenn wir uns Gott anvertrauen und wenn wir an ihm festhalten, dann haben wir etwas gegen diese Angst. Dann wissen wir, egal was kommt, was uns jetzt Angst macht, vielleicht kommt vieles gar nicht, vielleicht kommt aber auch was, ja. Egal was kommt, Gott wird da sein. Er wird treu sein, er wird dich führen, er wird dich leiten, er wird Auswege suchen, er wird dich voranbringen, er wird um dich sein, er wird mit dir sein, egal was kommt. Anvertrauen und dabei bleiben, es komme, was wolle, mein Gott ist da. Und vielleicht spricht es den einen oder anderen von euch an, dann möchte ich mit uns jetzt gerne beten einfach, ich mache mich zum Sprecher. Und wir vertrauen uns ganz neu Gott an. Da sind wir am Felsen, da sind wir an der richtigen Stelle. Da gehören wir hin. Vater im Himmel, ich danke dir so sehr, dass du deine Treue schon seit Jahrtausenden unter Beweis gestellt hast. Wir müssen hier nicht etwas glauben, was uns irgendeiner erzählt und was irgendwie gut klingt. Wir können in deinem Wort nachlesen, wie du über Jahrtausende mit Israel unterwegs warst bis zum heutigen Tag. Wie du Treue erwiesen hast, auch in den schwierigen Zeiten. Und wie du dein Volk am Ende retten wirst. Ganz Israel wird gerettet werden, weil du ein treuer, ein beständiger Gott bist, ein verlässlicher Gott. Und Vater, wir wollen uns heute ganz neu dir anvertrauen. Gerade jetzt, gerade in dieser Zeit. Wir wissen nicht, was kommt, Herr. Du allein weißt es. Aber ich möchte auch sagen, es spielt gar keine Rolle, was kommt. Komme, was wolle, du bist da. Komme, was wolle, du bist treu. Komme, was wolle, du bist mit uns. Du bahnst den Weg, du führst uns in die Zukunft. Du versorgst, du hilfst, du unterstützt. Du bist einfach da. Und so danke ich dir, Herr, dass unser Herz in dieser Gnade fest werden kann, auch fest gegen alle Ängste, die gerade um den Globus kreisen. Diese Ängste müssen nicht in unseren Herzen landen. Wir brauchen keine Angst zu haben, denn egal was kommt, du bist da, du machst den Unterschied, du führst, leitest und bewahrst. Du bist mit uns. Und Herr, wenn wir den Weg vollendet haben, der eine früher, der andere später, dann nimmst du uns auf bei dir. Wir dürfen in deiner Gegenwart sein, in deiner Herrlichkeit, in der Ewigkeit, wo alles voller Gnade und Licht, voller Schönheit ist, wo die ganze Dunkelheit der Welt zurückgelassen wird, ganz nah an deinem Herzen. Danke dafür. Ja.